Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht, dem Karrieretalk für Logistiker und Supply Chain Manager. Schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal eine Episode von Alles wird hörst. Ja, die Logima 2025 liegt seit einigen Wochen hinter uns. In einigen Gesprächen, die ich dort führen durfte, habe ich auch versucht, Antworten auf die Frage zu finden, die mich aktuell auch in diesem Podcast seit Beginn dieses Jahres bewegt. Und die Frage lautet: Welche Leadership-Charakteristika muss ich für meine Karriereentwicklung beherrschen, um notwendige Transformationen aktiv zu gestalten? Heute fokussiere ich mich mit dieser Fragestellung auf den Bereich der Intralogistik. Dazu habe ich einen besonderen Gast eingeladen, der die Intralogistik nicht nur seit vielen Jahren kennt, sondern auch eine besondere Vision verfolgt. Mein heutiger Gesprächspartner war bereits im Februar 2022 im Karrieretalk zu Gast. Das macht es natürlich besonders spannend, weil wir auch beleuchten können, was sich in den letzten 3 Jahren nicht nur bei ihm getan hat, sondern wie sich die Intralogistik entwickelt hat. Ich freue mich ganz besonders auf Markus Schmermund, dem CCO von Ideal Works. Ja, hallo Markus, ich freue mich außerordentlich, dich mal wieder als Gast und anerkannten Gesprächspartner zum Thema Intralogistik und Leadership im Karrieretalk begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, vielen Dank und ich freue mich auch hier sein zu können und dass wir ein tolles Gespräch haben werden, um die Erfahrungen und die Gedanken entsprechend auch teilen zu können.
Das werden wir bestimmt hinbekommen, so wie ich uns kenne. Zu Beginn möchte ich dich bzw. deinen beruflichen Werdegang kurz vorstellen, wobei der ein oder andere sich dann vielleicht erinnert, Mensch, das kenne ich doch irgendwoher, nämlich 2022, es ist 3 Jahre her, haben wir schon mal einen Karrieretalk gemacht. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Du hast ursprünglich Betriebswirtschaft mit der Ausrichtung Logistik an der Berufsakademie in Lörrach studiert. Du warst als Head of Operations Development bei GLS tätig, bevor du dich für eine selbstständige Tätigkeit als Berater entschieden hattest. In diesem Metier warst du ziemlich lange, ich glaube so um die 10, 11 Jahre irgendwie tätig, bevor du dem direkten Ruf der Intralogistik nicht mehr widerstehen konntest, um es mal so auszudrücken. Heißt konkret, du bist dann zu SSI Schäfer gewechselt, wo du zuletzt dort die Rolle des Vice President Enterprise Solutions, glaube ich, innehattest. Und 2017 erfolgte dann dein Wechsel zur Linde Material Handling. Über die Funktion Vice President Intralogistic Solutions erfolgten mehrere Funktionen innerhalb der Linde-Kion-Organisation. Zuletzt als Vice President Automation and Intralogistic Solutions bei der Kion Group. Und seit November 24 bist du nun als
September.
Ah, guck mal. 2 Monate mehr. Ja, wir wollen korrekt sein. Seit September 24 bist du nun als Chief Commercial Officer und sonstiges. Kannst du vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, bei Ideal Works in München tätig. Alles, das ist richtig. Alles soweit richtig. Wir haben dein Leben in Schnelldurchgang, zumindest dein berufliches, absolviert. Aber das Ganze führt mich dann doch gleich zur ersten Frage. Linde und Kion, das kennt wahrscheinlich jeder irgendwoher, aber was verbirgt sich eigentlich hinter Ideal Works? Damit die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr mal erfahren, was das eigentlich ist und wen du da so als CCO eigentlich verkaufst. Vielleicht mal so in ganz kurzen Worten, was macht Ideal Works?
Ja, vielleicht nochmal zuvor. Also ja, die Kion-Marken Linde, Stihl, Dematic, die sind sicherlich bekannt. Aber Ideal Works gewinnt natürlich an Bekanntheitsgrad. Wo liegen die Wurzeln von Ideal Works? Die liegen im Hause BMW. Im BMW Innovation Lab und Ideal Works Wurzeln sind so aus den Jahren 2014, 2015, wo sich in dem Sinne BMW als Anwender Gedanken gemacht hat, wie ich Automatisierung in einem schon höchst standardisierten Umfeld vorantreiben kann, welchen Nutzen man daraus erzielen kann. Und man hat diesen technischen Auftrag an das Innovation Team gegeben. Daraus sind dann verschiedene Themen entstanden. Zum einen ein mobiler Roboter, ein autonomer mobiler Roboter. Zum anderen eine Leitsteuerung, um diesen Roboter, aber auch andere im Prozess befindliche Fahrzeuge zu steuern. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich, im Jahr 2019 hat BMW mit dem Projekt Next Level Logistics auch den Deutschen Logistikpreis gewonnen. Mhm. Und ein Kernelement, wenn nicht gar das Kernelement, war der AMR, genannt IW Hub. Und die dazugehörige Software, die letztendlich dazu geführt hat, dass sich die Prozessverbesserungen und auch der Sprung der Technologie im standardisierten Ablauf entsprechend verankert haben. Mit der Erkenntnis und der Markt der intralogistischen Automation etwas Gutes zu tun, kann man auf den Ansatz, ein Unternehmen zu gründen, basierend eben auf den Technologien, um dem Markt diese Technologien auch zugänglich zu machen. Ideal Works wurde trotz Corona im Wechsel 20 auf 21 gegründet. Mhm. Seitdem eigenständig als GmbH im Markt aktiv.
Okay.
Und weiterhin entwickelnd im Bereich Software. Hardware sicherlich der geringere Fokus, aber da gehen wir gleich sicherlich noch drauf ein, sich weiterentwickelt. Mhm. Wir haben dann während Corona sehr positiv bereits Erfahrungen machen dürfen, wo in anderen Industriefeldern die Technologie eingesetzt werden kann. Dort eben auch mit dem Fokus auf höhere Effizienz, Effektivität, die Produktionskosten oder Logistikkosten zu senken, aber auch Stabilität entsprechend zu erzielen. Mhm. In 2023 gab es dann eine Veränderung in der Gesellschafterstruktur mit Agile Robots, auch in einem Unternehmen aus München, ursprünglich herausgehend aus der deutschen Luft- und Raumfahrt, die seit 23 Hauptgesellschafter sind mit 51%. Das heißt, wir haben heute einmal BMW mit 49% und Agile Robots mit 51% als Gesellschafter. Mhm. Ein sehr spannendes und heterogenes Gesellschafterfeld, weil die Unternehmen einfach auch in ihrer Historie ganz anders geprägt sind oder unterschiedlich geprägt sind. Ja. Aber für uns einfach die Möglichkeit, den Gedanken des Robotik-Ökosystems weiter voranzutreiben und die Akzente zu setzen, die wir uns natürlich auch entsprechend vorgenommen haben.
Okay. Das hört sich so ein bisschen alles an wie ein Unternehmen im Start-up-Status. Warum hast du dich entschieden von einem, ich sag mal, ich will nicht übertreiben, aber sagen wir es mal so, von einem Weltkonzern gerade in so ein kleineres Unternehmen zu gehen, was eigentlich noch so ganz am Anfang steht. Was war für dich da die Herausforderung?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Zum einen habe ich ja Ideal World gekannt aus meiner Zeit von Kion in der Verantwortung im Bereich Partnermanagement. Wir haben für bestimmte Technologien im Bereich des Überbrückens der eigenen Entwicklung, aber auch vielleicht in Nischenfeldern geschaut, wo kann das Unternehmen Kion oder Kion ITS mit dem Markenlinde Schill speziell Nutzen davon tragen in seiner Ansprache an den Kunden. Und Ideal Works war einer dieser Partner. Gerade auch mit den technischen und Funktionalitäten des AMRs, aber auch der Software, eine hervorragende Möglichkeit, diese Partnerschaft zu entwickeln, um gegebenenfalls selbst zu entwickeln oder eben zu schauen, andere Entwicklung voranzutreiben. Daher kannte ich Ideal Works und war von dem Unternehmen seinerzeit schon angetan. War aber auch nicht der Grund des Wechsels. Warum aus einem Konzern herauszugehen und ein kleineres mittelständisches Unternehmen anzustreben? Die Umsetzungsgeschwindigkeiten für das eigene Leitbild, aber auch Dinge zu erreichen in einem Konzern, gerade mit neuen technologischen Feldern, ist nicht einfach. Kion und seine Marken ist in dem Kerngeschäft sicherlich sehr erfolgreich. Und du bist aber nur Teil eines kleinen oder Teil des Ganzen. Dieses Teil von etwas zu sein und nicht den Fokus auf das Ganze zu haben, ist für mich persönlich für eine gewisse Zeit akzeptierend.
Ja.
Aber in der eigenen Entwicklung, in dem eigenen Anspruch,
Dinge
zu gestalten, unternehmerische Freiheit zu leben, natürlich immer ein Konfliktpotenzial. Und aus dem Grund habe ich mich irgendwann vor, ja, jetzt sind es fast schon 1,5 Jahre, entschieden, nach anderen Dingen zu schauen und habe das dann letztendlich auch im letzten Jahr vollzogen.
Okay. Wir sind ja hier jetzt zusammengekommen aus zwei Aspekten. Zum einen heißt es Karriere-Talk, auf der anderen Seite Intralogistik, Transformation und Leadership. Lass uns mal noch ein bisschen beim Thema Karriere bleiben. Da interessiert mich vor allen Dingen ein Punkt unter dem Hintergrund, dass Laufbahnen und Karrierewege ja äußerlich betrachtet häufig geradlinig verlaufen, wenn man sich dann mal so die Lebensläufe ansieht. Aber jeder Weg, das wissen wir alle, ist immer wieder so mit Höhen und Tiefen verbunden. Welche Erfahrungen mit Höhen und Tiefen hast du selber in deiner Laufbahn erleben dürfen oder bewältigen müssen? Und so rückwärts betrachtet, was würdest du heute anders machen bei den, insbesondere logischerweise bei den Tiefen? Die Höhen sind ja meistens immer von Glückseligkeit begleitet.
Ja, man spricht immer schnell von Höhen und Tiefen. Ich würde vielleicht mehr als Milestones,
okay,
oder als Meilensteine in der Karriere betrachten, weil du entwickelst dich weiter. Und deswegen weiß ich nicht, ob es immer nur Tiefen sind. Und Tiefen ist schon extrem negativ behaftet. Es sind Punkte, an denen man Veränderungen vornehmen muss. Mhm. Und die gibt es und gab es in meinem Leben und die wird es auch weiterhin geben. Entscheidend ist, dass man an diesem Punkt überlegen muss und erstmal analysieren muss, wie ist überhaupt zu dieser Situation gekommen.
Ja.
Und wie muss ich mich verändern oder was muss ich verändern, um aus dieser Situation, die dann entsteht, auch im Positiven, natürlich weiter voranzuschreiten. Mhm. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch und versuche immer die Themen so zu nehmen, dass du auch aus negativen Erkenntnissen wieder etwas Positives gewinnst, um voranzuschreiten.
Mhm.
Wenn du das Bestreben hast, voranzuschreiten, sind die vermeintlichen Höhen und Tiefen eigentlich hervorragende Erfahrungen, um hier in Zukunft auch daraus zu lernen, das Gelernte auf der einen Seite, wenn wir wieder in Richtung Führung reden, okay, weiterzugeben, aber sich auch selber weiterzuentwickeln. Mhm. Und wenn wir ganz konkret werden, gibt es so ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, wie weit wir zurückgehen wollen in einer Führungsentwicklung, aber das fängt schon ganz am Frühen an mit meiner Karriere. Super Präsentation damals bei German Parcel, aber dann kam die Frage, beziehungsweise die Aussage, aber Sie müssen was an Ihrer Frisur und dem Ohrring tun. So, jetzt ist die Frage, auf dem Weg in eine Karriere, wie weit veränderst du dich?
Ja.
Heute zurückblickend bin ich darüber sehr dankbar, dass die Frage überhaupt gestellt wurde, weil mit dem und das, was dir dann auch deine Führungskräfte mitgegeben haben auf dem Weg, kommst du erst in die Position, Dinge zu hinterfragen, um sich zu verändern.
Ja.
Das ist das eine. Dann aber auch im weiteren Leben oder in der weiteren Karriere bei German Parcel, später GLS, bleibst du in einer Position, in der du vermeintlich sehr erfolgreich bist. Ich war einer der jüngsten Prokuristen damals. Oder respektierst du es, freust dich darüber und gehst den nächsten Karriereschritt.
Mhm.
Da gibt es viele Einflussfaktoren, die das natürlich bewegen. Aber am Ende ist das auch wieder so ein Punkt. Bin ich mit dem Erreichten zufrieden? Wie lange will ich das Erreichte genießen und möchte ich weitergehen?
Mhm.
Darüber habe ich mir aber nie Gedanken gemacht, um das im Lebenslauf entsprechend so zu platzieren, sondern ich habe mich da leiten lassen von einer Balance, wo ich mit mir selbst eine Zufriedenheit generiere.
Okay.
Und dasselbe dann auch, wenn man nach 13 Jahren ein Unternehmen verlässt. Wie viel Spaß hat man noch als Führungskraft? Wie viel Spaß hat man auch, das Unternehmen weiterzuentwickeln? Weil du hattest eben den Begriff Startup genannt. Jetzt gab es das in den 90ern nicht, aber German Parcel ist ja natürlich auch eine Entwicklung aus einem Startup-Gedanken heraus, nennen wir es mal so. Und irgendwann wird es gewöhnlich, ich sage nicht langweilig, aber gewöhnlich. Es ist einfach Tag ein, Tag aus, das gleiche Alltagsbusiness.
Ja.
Und auch da muss man überlegen, wie kann man sich selber weiterentwickeln? Und wenn der Druck dann auf das Gemüt steigt, etwas verändern zu wollen, dann muss man diese Veränderung auch annehmen.
Mhm.
So, und so gibt es weiterhin auch eine Selbstständigkeit, bedarf eines gewissen Mutes.
Ja.
Aber aus einer Selbstständigkeit herauszugehen wieder, bedarf auch wieder eines gewissen Mutes. Aber dazu gab es auch wieder einen Triggerpunkt.
Mhm.
Und das ist einfach so ein Wandel. Und ich würde es nicht als Höhen und Tiefen sehen, sondern Wandel der Einflussfaktoren und der persönlichen Zufriedenheit und des Veränderungswillens.
Ja, mir kommt gerade wieder, ist jetzt ein kleiner Sprung, weg vom Thema Karriere. Mir kommt gerade wieder so ein Punkt ins Gedächtnis im Zusammenhang mit dem letzten Meeting unserer Logistics Career Networking Group vor ungefähr 2 Wochen. Da hast du in Bezug auf das Thema Transformation in der Logistik und Leadership die Begriffe Wertschätzung und Wertschöpfung ins Gespräch gebracht. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, als du so deine Sicht der Dinge auch aus der Intralogistik dargestellt hast. Ich fand das ganz spannend und würde das gerne auch nochmal aufgreifen. Magst du das bitte nochmal kurz erläutern, wo du die Zusammenhänge siehst zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung?
Das eine bedingt das andere und vielleicht sogar auch wiederum andersherum. Es ist unheimlich wichtig, natürlich im Zuge der Unternehmensentwicklung Wertschöpfung zu betreiben. Mhm. Was sind natürlich die Grundlagen für eine Wertschöpfung? Und da ist immer auch die Wertschätzung für das, was ich tue, was ich beeinflusse, natürlich entscheidend. Und Transformation bedeutet Veränderung. Mhm. Und wenn ich Veränderung anstoße, dann sicherlich, um auf der einen Seite Wertschöpfung zu erreichen, mich auch den neuen Gegebenheiten anzupassen. Das wird aber nur dann funktionieren, wenn ich wertgeschätzt werde und wenn ich diese Dinge unter meinem eigenen Anspruch an Wertschätzung umsetze. Okay. Und Transformation auf dem einen hat auch mit dem Menschen zu tun. Mhm. Und wenn der Mensch im Transformationsprozess keine Wertschätzung erlebt, wird er auch nicht wertschöpfend agieren können, beziehungsweise das beeinflussen können.
Mhm. Okay. Hört sich so ein bisschen an wie Henne und Huhn, aber ich würde schon sagen, der Ausgangspunkt ist doch eher wahrscheinlich beim Thema Wertschätzung, ja, oder?
Der Ausgangspunkt ist definitiv beim Thema Wertschätzung. Das eine ist vielleicht sogar eher das Ergebnis.
Ja.
Das ist ganz entscheidend. Also man muss als Führungskraft, und eine Transformation wird ohne den Faktor Mensch und den Faktor Führungskraft nicht vorangehen. Weil auf der einen Seite musst du selbst die Bereitschaft haben, Dinge zu verändern, und man musste sie den anderen auch mitgeben. Mhm. Und da ist es sehr entscheidend, dass Wertschätzung dies geprägt.
Ja, da sind wir ja dann auch schon über den Begriff der Wertschätzung beim Thema Leadership. Wie nimmst du das Thema Leadership und dessen Entwicklung wahr? Welche Rolle spielt für dich die Unternehmens- und Führungskultur für den Erfolg eines Unternehmens und welche Erfahrungen hast du selbst dazu gemacht?
Also erstmal grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Ich habe einfach in der Vergangenheit zwei Epochen, die 13 Jahre German Parcel GLS, aber auch die 7 Jahre Kion-Linde, sind dort sehr wichtig, einmal in der zeitlichen Komponente, aber auch in der Art, wie es geprägt wurde. Also Unternehmenskultur ist ein sehr wichtiges Thema. Ich setze sogar voraus Unternehmenskultur und dann Führungskultur. Mhm. In den 90er Jahren war das Unternehmen German Parcel geprägt durch Personen. Mhm. Rico Back ist sicherlich eine zu nennende Person, die das Unternehmen geprägt hat und hat natürlich dann auch eine Unternehmenskultur geprägt. Hat aber dann auch im Zuge des erweiterten Managementkreises oder Führungskreises Menschen zusammengebracht, die genau das Thema Unternehmenskultur und Führungskultur immer im Einklang weiterentwickeln. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich dort so intensiv mit betraut oder mit konfrontiert war. Kion lebt Unternehmenskultur auch sehr stark und hat mir da sehr viel ermöglicht, weil German Parcel war so mehr lokal, national, Kion global. Und damit bekommst du einen ganz anderen Einflussfaktoren auf das Thema Unternehmenskultur, weil du von verschiedenen kulturellen Aspekten, führungstechnischen Aspekten, die mit der Kultur auch im Einklang sind, herausgefordert wirst. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, dass das bewusst bedient wird und dass Unternehmenskultur kein Zufallsprodukt ist. Mhm. Und da legt das Unternehmen Kion sehr, sehr viel Wert drauf. Unterstützt das auch durch entsprechende Schulungsmaßnahmen. Okay. Und wir haben in 2019 ein Leadership-Programm begonnen, um genau diese Themen weiter zu fördern, um auch das Bewusstsein zu schaffen in der Kultur des Unternehmens, aber auch des Führens, in Zusammenarbeit mit den SEAT, um da auch die weltweiten Führungskräfte zusammenzubringen, um das eine zu fördern, aber auch die anderen zu fordern, also sprich die Führungskräfte zu fordern. Und dieses Zusammenspiel in verschiedenen Gruppen, auch an unterschiedlichen Standorten, ob in Europa, mit Frankreich, in den USA oder in Singapur, gibt natürlich sehr viel der Führungskraft mit, die Kultur zu fördern, aber auch dem Unternehmen selbst wiederum in der Kulturausrichtung entsprechend global auch ausgerichtet zu sein.
Okay.
Und deswegen ist Führung eigentlich ein permanenter Entwicklungsprozess.
Ja.
Und die Kulturen dabei, sich weiterzuentwickeln eben auch.
Ja. Aber das, was du jetzt geschildert hast, ist ja im Prinzip auch nochmal ein Beispiel dafür, dass Wertschätzung und Wertschöpfung letztendlich zusammenhängen, auch durch solche Programme, weil zum einen die Wertschätzung den Führungskräften gegenüber, die aber auch notwendig ist, um weiter über eine Unternehmenskultur auch Wertschöpfung generieren zu können.
Richtig,
das ist ein gutes Beispiel.
Richtig, und du gibst es aber auch dann den Nachwuchskräften mit.
Ja.
Also es ist ja nicht nur, dass du daran arbeitest, dich selbst weiterzuentwickeln, sondern es ist ja auch mitzugeben, dieses Führen zu lernen.
Ja.
Also es ist das Weiterentwickeln, aber auch das Führen wieder zu lernen. Das heißt, in die andere Richtung gebracht, Nachwuchskräfte aufzubauen. Es ist wichtig, Bewusstsein zu schaffen. Es ist wichtig, dass du natürlich auch die Methodenkompetenz mitvermittelst, dass du die Instrumente und Prozesse dann auch leben kannst. Also das ist ein nicht endender Prozess, der aber in beide Richtungen gedacht werden muss.
Ja.
Und auch da ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses 360-Grad-Feedback, was man wirklich aus 360 Grad erhält, um die eigene Entwicklung des Unternehmens, aber auch die Entwicklung des Nachwuchs entsprechend zu prägen.
Mhm. Unternehmenskultur beinhaltet ja auch häufig dann den Begriff eines Leitbildes. Ich würde jetzt mal den Sprung wagen vom Unternehmensbild zum persönlichen Leitbild, was ja auch immer sehr, sehr hilfreich ist, um für sich selber eine klare Perspektive und Sichtweise zu haben. Dein Leitbild lautet Intralogistik neu gestalten. Ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage, geht das überhaupt? Kann man Intralogistik noch neu gestalten, auch wenn wir vorhin über Transformation ja schon andeutungsweise gesprochen haben? Und wie wichtig ist es auch für dich, ein Leitbild für den eigenen beruflichen Weg zu haben? Und nochmal daran anschließend so ein bisschen die Frage, welche Erfahrungen hast du damit im Unternehmensalltag letztendlich gemacht, wo es doch an erster Stelle um Marktanteile, Ergebnisse und sonstige Dinge geht? Geht da das Thema Leitbild dann doch ein bisschen unter und das eigene Leitbild Intralogistik neu gestalten?
Wenn du ein Leitbild, also das Leitbild ist erstmal grundsätzlich korrekt. Ich möchte Intralogistik neu gestalten, ich möchte Dinge verändern, um sie zukunftsweisend verändern, aber auch nachhaltig.
Ja.
Aber wie positionierst du das? Ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, zu Beginn ein Leitbild für sich selbst zu definieren.
Mhm.
Das definiert sich einfach zum Teil aus den Erfahrungen heraus, die man in jungen Jahren macht, kommt aber auch irgendwann es war für mich eben sehr wichtig, in der beruflichen Ausrichtung eine Orientierung zu haben. Vielleicht auch aus diesen zu eben beschriebenen Höhen und Tiefen, aus diesen Milestones heraus, irgendwann zu sagen, Mensch, bin ich mit dem zufrieden? Mhm. Möchte ich etwas anderes? Und du gewinnst irgendwann, ich will nicht sagen eine Orientierungslosigkeit, aber irgendwann stellst du dir die Frage, wo richte ich meine Orientierung aus?
Wie so ein Fixstern irgendwie. So,
richtig. Ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, was will ich eigentlich? Hat sehr viel auch zu tun mit der Offenheit, sich selbst zu entwickeln, sich weiterentwickeln zu wollen. Und habe dann irgendwann für mich ein Leitbild definiert. Eigentlich aus dem Zuge heraus, was will ich nach der Selbstständigkeit machen? Es gibt persönliche Triggerpunkte, warum man aus einer Selbstständigkeit herausgeht. Aber was will ich erreichen? Und was mir sehr viel geholfen hat, war, wenn ich weiterhin unternehmerisch aktiv sein möchte, auch in anderen Unternehmensformen, dann brauche ich für mich ein Leitbild. Und dieses Leitbild war sehr stark auf die Logistik, weil Logistik ist eine Passion für mich, war sehr wichtig. Und das geht einher mit der technischen Veränderung in der Logistik. Und deswegen habe ich immer gesagt, Intralogistik neu denken oder neu gestalten.
Mhm.
Dazu bedarf es gewisser Voraussetzungen. Die sind momentan in einem sehr guten Entwicklungsweg, in einer guten Evolution. Das ist die technische Weiterentwicklung, das, was heute an Technologie möglich ist, um Prozesse so zu gestalten und so zu optimieren, dass sie am Ende des Tages für das anbietende Unternehmen, aber auch für den Kunden wiederum Wertschöpfung bedeuten. Und damit habe ich mich immer wieder kritisch auseinandergesetzt.
Ja.
Das hat aber auch Einfluss auf dich selbst oder auf das Unternehmen, in dem du tätig bist.
Okay, ja.
Weil irgendwann gerät das eigene Leitbild und das Leitbild des Unternehmens in einen nennen wir es mal, in einen Dialog. Der kann dann aber auch in einem Konflikt enden.
Ja.
Und da musst du für dich einfach selber entscheiden, ist dein Leitbild der Fokus oder ist der Leitbild des Rahmen, des Environments, des Unternehmens, in dem du tätig bist, dein Fokus. Und diesen Konflikt musst du mit dir selbst ausmachen. Und das hat sicherlich Einfluss auf die eine oder andere Entscheidung in meinem Leben. Gepaart mit einer gewissen Ungeduld und Geschwindigkeit. Wenn du etwas verändern möchtest, hast du natürlich eine größere Triebkraft in Geschwindigkeit, als die vermeintlichen Unternehmen hat, welches sich im großen Ganzes, Bezeichnung Tanker, weiter bewegt, aber auf das Einzelleitbild auch keine Rücksicht nehmen kann. Und das ist einfach etwas, was ich in meinem Leben versuche zu balancieren.
Ja.
Also eigentlich eine Work-Work-Life-Balance und nicht nur eine Work-Life-Balance.
Ja, ja. Ja, und spiegelt so ein bisschen auch das wieder, was du vorhin gesagt hast, zu den Herausforderungen während der Karriere, die man immer wieder hat, die häufig dann dieser Konflikt zwischen unterschiedlichen Leitbildern, Sichtweisen, Werteorientierungen letztendlich dann widerspiegelt. Lass uns mal noch ein bisschen auf das Thema Intralogistik und was sich in der Intralogistik auch unter dem Begriff der Automatisierung momentan alles gerade so tut, zurückkommen. Und das mal so ein bisschen fokussieren auf das Thema dort, wo du jetzt tätig bist, nämlich bei Ideal Works. Da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, kann ein Unternehmen eigentlich heute noch, gerade wenn es kleiner ist, heute noch alle Themen aus Automatisierung, Robotik, Software, KI, kann man das eigentlich alles noch selber entwickeln oder werden diejenigen aktuell und erst recht zukünftig am erfolgreichsten sein, denen es gelingt, strategische Kooperationen und Partnerschaften zu schmieden, wo alle gewinnen? Und wenn das der Weg der Zukunft ist, was bedeutet das eigentlich zukünftig für das Anforderungsprofil von Sales und Business Development?
Es gab mal jemanden, der den Spruch geprägt hat, gemeinsam statt einsam. Und der beschreibt es eigentlich sehr gut, weil du wirst es nicht mehr alleine entwickeln können. Der Markt, die technologische Entwicklung ist zu dynamisch.
Und wahrscheinlich auch immer komplexer geworden, ne, durch verschiedene Ebenen, die wir bewältigen müssen.
Richtig, ja. Die Komplexität ist genau exakt mit dieser Dynamik gepaart, die echte Herausforderung. Und du hast es ja sehr oft, dass der eine darauf aufbaut, was der andere schon entwickelt hat. Und diesen Prozess, den musst du verstehen können. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit einem Staffellauf. Du kannst 400 Meter laufen oder 4 mal 100 Meter laufen. Und wenn du die Zeiten vergleichst, erkennst du auch, wo du eben entsprechend schneller bist. Aber das kann man sich hier vielleicht ein bisschen abbilden. Es ist aber gerade diese Dynamik und Komplexität zu managen nicht im Alleinigen möglich. Oder es ist so kapitalintensiv, dass es sich am Ende des Tages nicht rechnet.
Okay.
Deswegen bin ich ganz klar davon überzeugt, dass strategische Kooperationen wichtig sind, dass gerade in Richtung Technologieweiterentwicklung diese auch erforderlich sind. Denn es haben auch Unternehmen in der Historie gezeigt, dass auf sich selbst zu vertrauen und die Entwicklungsgeschwindigkeit oder Langsamheit nicht unbedingt dann mit Erfolg geprägt sind. Es gibt genügend Industrien, die das zeigen, auch deutsche renommierte Industrien, wo man gerne immer alles selber machen möchte. Und wenn man früh genug über den Tellerrand geschaut hätte und Kooperationen eingegangen wäre, müsste man heute vielleicht nicht über Abbau oder komplexe wirtschaftliche Einschnitte diskutieren.
Nochmal ergänzend dazu die Frage, was heißt das dann für Sales und Business Development? Macht es das dann nicht auch komplexer, weil ich wesentlich mehr versuchen muss, unterschiedliche Interessen, die ich ja bei Kooperationen und Partnerschaften habe, unter einen Hut zu bringen?
Dann fangen wir mal bei Business Development an. Du brauchst die Anforderungen an einen Business Developer werden andere, weil du brauchst eine deutlich größere Weitsicht. Du musst die Interaktionen verstehen und du musst natürlich lernen, mit der Komplexität umzugehen. Das ist eine neue Herausforderung. In Bezug auf Sales ist eines entscheidend, wenn wir hier drüber sprechen, was man verkauft. Du wirst hier erleben, dass mit dem Anspruch eines Produktvertriebes es sehr schwer wird. Okay. Weil immer, wenn ein Vertriebsmitarbeiter sein eigenes Produkt in Anführungszeichen verkauft, hat er einen hohen Fokus darauf.
Ja.
Sobald es ein Partnerprodukt ist, ist immer die Diskussion, es ist ja das von dem anderen.
Ja.
Und ich bin der festen Überzeugung, dass hier ein Umdenken stattfinden muss, dass es nicht darum geht, die Technologie, das Produkt zu verkaufen, sondern eine Lösung anzudienen. Das heißt, der Verkaufsprozess wird mehr zum Consultative Sales Prozess und du musst dich auch in die Lage verdenken des Kunden und des Bedarfes, und damit kann man mental und auch, wie soll man sagen, vom Anspruch her diesen Prozess eher begleiten. Also wenn du nur das Produkt verkaufst, wird es immer schwer werden, eine Vielzahl Produkte anderer zu verkaufen, weil bei einem gewissen kritischen Moment wird man auf das eigene Produkt ganz anders schauen als auf die Fremdprodukte. Da neigt der Mensch einfach in der Erklärung zu. Wenn man aber vom Bewusstsein hergeht, dass man für die Lösung arbeitet, die Lösung berät und auch umsetzt, dann ist das eine ganz andere Bereitschaft, auch gemeinsames Portfolio für den Bedarfsfall auszurichten.
Okay. Wenn dem so ist, dann sind wir ja auch unter diesen Voraussetzungen eigentlich bei einem typischen Beispiel von Transformation. Denn das heißt, Transformation von Geschäftsmodell, Transformation von, wie du es gerade auch gesagt hast, von Mindset und Mentalität, Transformation auch eventuell von Organisationsstruktur oder Organisationsprozessen. Und das hat ja dann auch wieder letztendlich Einfluss darauf, auch in deiner Funktion, beispielsweise als CCO, wie ich Leadership letztendlich dann auch gestalten muss. Und das führt mich dann zu der Frage, welche Leadership-Charakteristika muss man eigentlich für die eigene Karriereentwicklung unter diesen Aspekten zukünftig beherrschen, um notwendige Transformationen auch aktiv zu gestalten?
Das ist in der Tat eine Herausforderung, aber es gibt verschiedene Qualitäten und Fähigkeiten, die du im Leadership einfach damit bringen musst. Ich würde eher sagen, es gibt ja diese Vielzahl der bekannten Kriterien, sei es der Respekt, das Mitgefühl, die Lernfähigkeit, die Integrität, der Mut. Es ist ein Blumenstrauß von Fähigkeiten, die man mitbringt, aber es liegt meines Erachtens, es ist wichtig, wie man die in Situationen nutzt. Es geht nicht darum, die Vielzahl dieser Fähigkeiten zu beherrschen, sondern sie in der Situation anzuwenden. Es wird immer einen Kern an Fähigkeiten geben, die zu einer Persönlichkeit passen oder zu einer Person passen. Und man muss, oder ich habe gelernt, diese Fähigkeiten im Einsatzfall mehr oder weniger zu nutzen. Aber auch das mit Fehlern und ohne Fehlern. Also das ist auch etwas, worüber man sich bewusst sein muss, dass man diese Charakteristika im Leadership tatsächlich anwendungsspezifisch hervorholt, sie anwendet, aber gleichzeitig auch wieder reflektiert. War es jetzt das Richtige, was ich in diesem Moment gelebt habe oder vorgelebt habe, was ich entschieden habe? Ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem Führungsstil zu tun, der für mich persönlich mehr der authentische ist.
Ja.
Und da spiegelt sich eben diese Charakteristika deutlich eher wieder als in anderen Leadership-Methoden oder Stilen. Und das ist etwas, was für diese Transformation auch wesentlich ist. Also wenn ich vielleicht mal 2, 3 herausstellen darf, Respekt ist zum Beispiel für mich eine Fähigkeit, die sehr, sehr notwendig ist in beide Richtungen. Das heißt einfach auf der einen Seite, um einen Mitarbeiterkreis zu führen, aber auch unter Gleichgesinnten entsprechend auftreten zu können. Respekt ist eine Grundlage dafür. Aber auch wiederum an der anderen Stelle die Lernfähigkeit, eben nicht aufhören zu lernen und auch nicht Gelerntes ehrlich zuzugeben, um dann von dem, der es denn besser weiß, natürlich auch anzunehmen, um den Prozess weiterhin in der Transformation zu führen. Also Transformation bedeutet auch Offenheit, bedeutet aber auch, und das sind für mich die anderen beiden wichtigen Elemente, Mut und Integrität. Gerade Mut ist entscheidend für eine Transformation, aber Mut ist auch immer sehr eng gepaart mit Wahnsinn. Mut ist für mich kalkuliertes Risiko und das musst du an der Fähigkeit mitbringen, um überhaupt Transformation mitgestalten oder triggern zu können.
Ja, Mut ist da sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mir geht gerade so in der wirtschaftlichen Situation, in der viele Unternehmen gerade sind, so durch den Kopf. Mut trifft auf Kostenreduzierung. Und da beißt sich ja dann die Katze dann teilweise selber in den Schwanz. Also zumindest ist das ein Aspekt, den ich doch immer wieder in Diskussionen dann doch höre, wo ich sag mal, viel Wille, viel Mut vorhanden ist und dann höre ich immer wieder, ja, ich oder wir würden ja gerne, aber das geht einfach nicht voran, weil das kostet ja auch Investitionen und die sind einfach im Moment nicht möglich. Gab es da mal eine bessere Zeit oder würdest du das so unterstreichen, dass ich sag mal, dieses Mut trifft auf Kostenreduzierung großes Hindernis ist?
Es ist im Ausleben ist es so. Wir sind gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich an einem Punkt, wo wir natürlich ein wenig Herausforderungen hatten, uns genau mit dieser Fragestellung zu be beschäftigen. Und ich glaube, dass wir uns wohlstandstechnisch so weit entwickelt haben, dass wir nicht mehr willens sind, Dinge zu verändern, weil wir uns ja an den Wohlstand gewöhnt haben. Und wir benötigen aber den Mut, jetzt Dinge zu verändern, weil das zeigt auf der anderen Seite wieder im globalen Blick, dass es andere Bereiche gibt auf dieser Welt, andere Gegenden, andere Arbeitsumfelde, die uns herausfordern. Sei es ethisch freie Räume, sei es aber auch anders motivierte Menschen, mutigere Menschen. Da ist gerade dieses Thema Kostenführerschaft natürlich in dem Spannungsfeld. Aber wenn wir uns unsere Prozesse anschauen, die wir geschaffen haben, wenn wir da auch mutig rangehen würden, in Frage zu stellen, wo wir uns hin entwickelt haben, in Bezug auch auf diesen Wohlstandsanspruch, zum Beispiel 35 Stunden arbeiten zu wollen, aber haben wir wirklich den Output bei 35 Stunden, wie wir ihn früher bei 40 Stunden hatten? Wie entwickelt sich der demografische Wandel? Es ist ein komplexes Spannungsfeld und deswegen sage ich, dieses Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Charakteristika ist entscheidend. Wenn wir nur zwei da rausnehmen, um damit umzugehen, dann wird es nicht funktionieren. Wir müssen uns dort, eingehend habe ich das gesagt, zurücknehmen, zu überprüfen, wo stehen wir und wird es so weitergehen. So, und dann wird eben Kostenreduktion auch möglich sein, aber auch möglich sein mit Investitionsgedanke. Und ich treffe halt immer mehr auf die Diskussion, ja, hätte ich jetzt mal entschieden zu investieren. So, es berücksichtigt aber keiner diese Cost of Inactivity, sondern es wird eben wirklich nur der Kostendruck in den Vordergrund
Ja,
gestellt. Ich würde
genau.
vielleicht den Kostendruck eher überarbeiten, überdenken und sagen, Kostenführerschaft ist entscheidend, aber das bedarf dann auch, die richtige Entscheidung zu treffen. Also nicht nur zu sagen, wir müssen jetzt Kosten reduzieren, sondern was bewirkt ist und was ist der intelligente Weg, diese Kosten in einer Form zu verändern, nicht zu reduzieren zwingend, aber zu verändern, um in dem nächsten Phasenmodell Erfolg wiederum zu haben, was wiederum
Ja,
Mut bedingt am Ende des Tages.
ich würde mal noch einen weiteren Sprung wagen wollen, im Zusammenhang mit Transformation ich sag mal, im Konflikt mit Kostendruck und würde da mal den Bogen spannen wollen zu der Frage, oder ist das bei uns eher ein kulturelles Thema? Ist es ein kulturelles Thema, Deutschland und Europa als Bedenkenträger und andere Kulturen. Ich nehme mal nur das Beispiel China mit einer immensen Dynamik und China mit der Dynamik, Beispiel E-Mobilität, wo es auch ganz anders geht. Das heißt, ist unsere Kultur vielleicht auch nicht so ganz transformationsfähig oder nicht so transformationsfähig, wie es in anderen Kulturen, in Asien, in arabischen Ländern, wie auch immer ist.
Sicher eine kulturelle Frage. Wir beschneiden uns viele Entwicklungsmöglichkeiten selbst, die auf dem einen aus Regularien hervorgehen, die in anderen Bereichen nicht so gegeben sind. Aber auch wiederum auf das, was wir erreicht haben. Also ich sehe schon einen Unterschied in dem wo ich mich bewege, auf welchem Niveau ich mich bewege.
Ja.
Und dieses Niveau haben andere noch nicht erreicht und streben es an. Wir sind ja zum Teil auch ein Leitbild für viele andere, wie, was man erreichen könnte, wenn man dieses oder jenes tut. So, und für mich ist das tatsächlich ein kultureller Aspekt, dass wir uns zu wenig hinterfragen.
Mhm.
Wir sind sehr oft mit dem, was wir erreichen, dann zufrieden.
Mhm.
Und vielleicht ist es das, dass dieses Zufriedensein uns verlangsamt, dass aber auch die Erfahrung, und das ist natürlich auch eine historische Erfahrung in Europa, dass die Erfahrung von Kriegen, von Einfluss auf Veränderung natürlich jetzt so eine Art Phase gebraucht hat, dass man sich in einem Wohlstandsumfeld mal erholt, dass man da jetzt durch andere wachgerüttelt wird. Und das zeigen ja auch die letzten 3-4 Jahre,
ja,
dass es immer andere Einflussfaktoren bedarf, um aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen.
Ja.
Das ist vielleicht etwas, was ich typisch deutsch sehe. Komfortzone ist unheimlich deutsch.
Mhm.
Und Corona, und es wird dann immer sehr schnell auch begründet mit Corona, mit einem Krieg. Aber wie viel Einfluss hat der Krieg denn wirklich auf das eigene Lebensmodell, auf das Wirtschaftsmodell etc.? Aber wir brauchen immer diese Themen. Und wir haben sie in der Vergangenheit vor Corona nicht so oft erleben dürfen. Und deswegen haben andere auch viel schneller aufgeholt, um auf unsere Situation oder unseren Level zu erreichen.
Okay, ja. Ja. Also, ich glaube, wir können aus unserem Gespräch festhalten, Transformation und Leadership hat immens viele Facetten, eine ganz, ganz große Bandbreite, über die man sicherlich noch sehr, sehr lange diskutieren könnte. An dieser Stelle sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, Markus, dass du so deine Ideen, deine Visionen und deine Sichtweisen und Erfahrungen mit den Zuhörern geteilt hast. Wie gesagt, vielen Dank und ja, ich wünsche dir dann weiterhin viel Erfolg bei der persönlichen Transformation.
Vielen Dank.
Ja, das war also ein weiterer Karriere-Talk zum Thema Leadership in der Logistik unter dem speziellen Fokus auf das Segment der Intralogistik und die Auswirkungen auf Führungsrollen. Wenn du selbst einen Sparringspartner zum Thema Leadership oder zur Gestaltung deiner Karriere suchst, dann stehe ich dir gerne zur Verfügung. Kontaktiere mich einfach dazu über LinkedIn oder buch doch gleich dein persönliches Karriereorientierungsgespräch über meine Webseite. Ich wünsche dir jetzt einen genialen Tag und denk daran, deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.